Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Blast of Eternity Podcast. Ich bin mal wieder euer Ben und mit dabei ist wieder der Markus.
Hallo zusammen.
Der Grisse.
Hallo.
Und Schorsch und Tobi sind leider nicht dabei, aber wir haben wieder einen Gast.
Genau, wir haben heute einen Gast, nämlich den Jan-Philipp Feil. Der ist von Beruf Veranstaltungstechniker und er hat in unserem herzallerliebsten Club, dem Kreativ in Neckarsulm, wo auch viele unserer Clubkonzerte stattfinden, in den letzten Monaten, kann man schon sagen, ein Livestreaming-Konzept etabliert. Und genau darüber wollen wir heute in dem Podcast reden. Habe ich richtig gesagt? Also Livestreaming-Konzept, Livestreaming-Programm.
Vollkommen korrekt.
Sehr gut.
Grüßt euch.
Und das ist ja in Zeiten von Corona Mode geworden. Was sind wir hier überhaupt? Wir sind der Blast of Eternity Podcast. Das ist ein Projekt vom CVJM Jugendkultur und Musik. Und wir wollen euch einfach in Zeiten der Pest eine Alternative bieten, weil wir können gerade keine Konzerte veranstalten. Also unser Festival ist abgesagt, unsere Clubkonzerte sind abgesagt und damit es nicht ganz so trist wird in dieser Zeit, wollen wir euch mit diesem Podcast die Zeit versüßen, bis es wieder Metal-Konzerte geben kann in Heilbronn, in Stuttgart, in Neckarsulm, mit und ohne uns. Bis dahin gibt es diesen Podcast und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Beginnen wir mit der Lage der Nation. Wir haben wie immer ein paar News zusammengepackt. Es ging vor geraumer Zeit ein Tweet rum von Jörg Scheller. Habt ihr den gelesen, Chrisse und Ben?
Ja, habe ich gesehen.
Wie findet ihr den denn? Was steht denn da überhaupt drin?
Metal-Fans sind ein angenehmes Publikum. Sie sind wirklich an der Musik interessiert, weniger gewaltbereit als Hip-Hopper und im Bierkonsum zumindest geübt.
Sehr gut. Und wir können euch vorstellen, es gab schon ein bisschen einen kleinen Shitstorm von allen, die Hip-Hops ein bisschen besser finden. Aber recht hat der Gute.
Denke ich auch, ja.
Also wer ihn nicht kennt, das ist ein Kunsthistoriker und das hat er im SRF Kultur genannt. Glaubt ihr, dass die Metal-Fans generell ein stärkeres Interesse an der Musik haben als die anderen Genres oder denkt ihr, das ist ein Vorurteil?
Ich fang mal an. Also eigentlich schenkt sich der Hip-Hop und der Metal, was jetzt Identifikation mit der Musik angeht, gar nicht mal so viel. Wobei ich einfach sagen muss, dass gerade bei Hip-Hop-Fans die Musik eher so nebenbei gehört wird. Und oftmals ist es auch so, dass die Künstler oder die Musik, die Künstler herausbringen, nicht so diesen zeitlosen Charakter haben. Also es wird halt immer darauf bedacht, dass man irgendwas Freshes haben will, also die neuesten Sachen. Mhm, während beim Metal meistens eher so dieses Phantom inniger und herzlicher ist. Und da sind viele Platten von früher oder auch von heute werden gerne mal zu Klassikern.
Ja, das sehe ich genauso. Was mir auch aufgefallen ist, da kann ich dich, glaube ich, ergänzen, dass Hip-Hopper ganz starken Wert auf die Texte legen. Also diese Rhymes und die Lyrics sind da auf einer ganz anderen Ebene als jetzt im Metal. Also mit viel Glück achtet man gerade in den härteren Metal-Genres so ein bisschen auf den Gesang, so, ach, ist auch noch da. Und im Hip-Hop ist das halt was ganz was anderes. Also die Texte und die Message, die darüber kommt, auch in gewisser Weise die Pseudo-Message, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Hört ihr Hip-Hop, Chrisse und Janni?
Nicht so wirklich viel.
Ab und zu mal irgendwelche Leichen im Keller, Eminem-Platten.
Zum Beispiel, nee, ganze Platten nicht, aber ja. Nee, ich denke aber auch, dass vielleicht der Umgangston von Leuten, die Hip-Hop hören, ich war jetzt noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert, ein bisschen aggressiver vielleicht sogar ist, wie jetzt bei Metal-Fans auf einem Metal-Konzert.
Ich glaube auch, dass es einen ganz großen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie man mit Gewalt umgeht. Ich habe immer das Gefühl, die Hip-Hopper meinen es ernst und bei den Metallern ist es eher so eine Art Katharsis. Also so viel Theater, wie die Metaller da außenrum machen, das kann gar nicht ernst gemeint sein. Mit Ausnahme der Black Metaller, den möchte ich jetzt mal bewusst ausklammern, bei den Hip-Hoppern ist es aber, also da muss man ja praktisch wegen Drogen und Menschenhandel irgendwie einsetzen, um credible zu sein. Und dummerweise, die Medien, die springen ja halt auch drauf, als gäbe es keinen Morgen.
Wobei ich dazu auch noch anwerfen sollte, es ist auch viel Prosatum, wobei jetzt nicht in der US-amerikanischen Rap- und Hip-Hop-Szene, da sind die Künstler teilweise wirklich im Knast gewesen wegen solcher Delikte. In Deutschland, gerade beim Deutschrap, und da habe ich halt so ein bisschen Einblick da drin, da ist es meistens so, dass die Künstler das eben nicht erlebt haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bushido oder ein Xatar irgendwie darüber singt, was sie alles für Dinger drehen, aber...
Ist Xatar nicht aus dem Knast gekommen? Ich glaube, der ist da auch eingesessen wegen einem Raub oder so, oder nicht?
Ach ja, stimmt. Da gab es aber irgendwie ein paar andere, hatten eher...
Ja. Da gibt es noch dieses Mädliche, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die hat doch auch irgendwie wie wegen Menschenhandel und Zuhälterei irgendwie Minderjährige, ganz, ganz, ganz gruselig. Also da sind schon einige unterwegs, die jetzt es mit dem Gesetz nicht ganz so ernst nehmen.
Okay, da muss ich meine Aussage revidieren.
Und ja, also wie viel Prosatum da dabei ist, kann man, glaube ich, schwer abschätzen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, die Hip-Hop, die meinen es ein bisschen ernster. Und da steht so ein ganzes Lebensgefühl vielleicht dann doch ein bisschen mehr im Vordergrund als jetzt die besonders gute Musik. Allerdings haben beide Genres eines gemeinsam, nämlich sie neigen dazu, Dinge abzuwerten. Habt ihr das Interview mit dem Cataclysm-Frontman gelesen? Der hat nämlich behauptet, dass alle Bands, die ihr Album-Release jetzt wegen der Seuche verschieben, die sind unmetallisch, die sind unmetal. Was haltet ihr davon? Ben, würdest du einer Band die Freundschaft kündigen, weil sie jetzt ihr Album verschieben?
Garantiert nicht. Das liegt einfach daran, weil ich da weitestgehend toleranter bin. Wobei Metal-Fans sagen ja gerne dazu, ihr Genre oder ihre Bands, die sie hören, hoch in den Himmel zu loben und alle andere irgendwie scheiße zu finden. Manowar, ich gucke in deine Richtung.
Ja, genau, oder wenn dann Bands anfangen, kommerziell zu werden. Also alles, was irgendwie mehr als 3 Platten verkauft hat, ist kommerziell. Ich höre nur Tapes, ich höre nur die erste Platte, ich höre nur die Schallplatten. Also solche Sätze, die hört man ja allen Ernstes und die Leute, die meinen das auch ernst. Also ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen in die Schublade Posertum, überlegenes Posertum stecken. Wie siehst du das, Christian?
Ja, ich fand vor allem die erste Aussage von ihm ganz wichtig, dass er meinte, dass jetzt die Metalheads jetzt irgendwie Musik mehr denn je brauchen. Das würde ich schon unterschreiben.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man den Kontext betrachtet, dann schon jetzt allerdings pauschal die Leute, die ihr Album verschieben, zu diskreditieren. Ich weiß es nicht.
Finde ich auch nicht so gut. Nee. Muss nicht sein.
Virtuelle Events sind ja gerade mega en vogue und Spotify hat tatsächlich angefangen, ein virtuelles Events-Feature zu entwickeln. Da ist in den letzten Wochen was geleakt. TechCrunch hat da wohl ein paar Informationen. Da geht es wohl darum, dass man in der App virtuelle Events buchen, sich anschauen kann und damit auch die letzten Endes dieses Konzertfeature und die Bindung auf die Plattform verstärkt. BTS, also der Leak, der rausgekommen ist, hatte Mockups, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Mockups, weil ich glaube tatsächlich, dass da noch nichts geplant ist, mit der K-Pop-Band BTS. Kennt ihr jemand von euch?
Ich habe schon mal davon gehört, ein paar Kolleginnen von mir waren da ziemlich drauf ab.
Ja genau, also mein Podcast-Partner im anderen Podcast, der Lukas, ist auch ein großer K-Pop-Fan, mag zwar BTS nicht so, aber das sind wohl so die größten K-Popper, die man sich gerade vorstellen kann. Die sind auch deutlich erfolgreicher als zum Beispiel Justin Bieber, also wenn man da mal die Streams vergleicht, die liegen da Größenordnungen drüber. Und ja, wenn die dann da mal virtuelle Events starten, dann wäre Spotify wohl an erster Stelle dabei. Finden wir das gut? Geschlossene Plattformen? Ich weiß es nicht.
Gut, das ist so. Auch das ist eh schon fragwürdig, aber ja.
Wie kann man es denn lösen, wenn die Plattformen gibt es, ich glaube, so ein föderiertes Live-Event-System? Ich glaube nicht, dass es funktionieren kann.
Halte ich auch für schwierig. Wobei, gut, dass gerade Spotify da an erster Stelle stehen will, ist gerade, weil Spotify ja auch in vielen Sachen schon in der Kritik steht, und das haben wir in einigen unserer früheren Podcast-Folgen ja besprochen, weiß ich nicht, ob da Spotify sich da so eine Art Monopolstellung da erarbeiten will oder Exklusivverträge machen will.
Ja, ich glaube,
um dann wieder mehr Geld für sich zu haben und weniger für die Künstler. Aber das ist jetzt rein spekulativ.
Ich glaube auch, dass es natürlich immer von großem Vorteil ist für Spotify, wenn sie mehr auf ihrer Plattform stattfinden lassen. Also ich unterstelle Ihnen jetzt da tatsächlich keine, nicht zwangsläufig, dass sie da altruistische Motivation haben und den Künstlern helfen wollen. Da geht es sicherlich darum, in diesem neuen Markt jetzt wieder Marktanteile zu bekommen.
Ja, und auch noch stabiler einfach dazustehen, also mit allem anderen, was sie eh schon machen, oder?
Klar.
Genau, ja.
Ja, also letzten Endes, dass unser Podcast auch auf Spotify stattfindet und das gar nicht mal so schlecht, also die meisten Streams kommen tatsächlich über Spotify.
Stimmt,
ja. Das ist eigentlich schon cool. Also aus meiner Sicht ein Alarmsignal, weil Spotify ist und bleibt eine geschlossene Plattform. Sobald wir unseren Inhalt bei Spotify abgeladen haben, geben wir letzten Endes alles aus der Hand, mit diesem Inhalt noch irgendwas zu machen, ihn zu verändern, ihn zu distribuieren, wie wir wollen. Das ist schon aus meiner Sicht sehr kritisch. Entspricht nicht der Idee von einem freien Internet.
Das stimmt, aber allerdings sind da halt auch die Hörer und Hörerinnen nicht nur von Musik, auch von Podcast immer mehr.
Also wir und letzten Endes ist die Netzneutralitätsgeschichte, die jetzt da mit Stream On und was es ja sonst noch gibt, geboten wird, also dass das Spotify-Volumen mobil einfach nicht angerechnet wird, das sorgt dann halt auch dafür, dass die Leute dann eher auf Spotify streamen, als sie irgendwie einen Podcatcher runterzuladen.
Stimmt, auch großes Problem in der Podcast-Welt.
Deswegen hört eure Musik illegal. Wer kennt denn noch Napster?
Ich hebe mal die Hand.
Ja, ich auch.
Also ich hatte es tatsächlich nicht. Ich kann euch sagen auch warum, weil mein Internet damals auf dem Land so grottig schlecht war, dass es einfach nicht funktioniert hat.
Ich hatte damals auch, ich hatte den, so den Familien-PC und ja, meine Eltern waren natürlich nicht so ganz begeistert von so Dingen und ja, Internet war auch zu lahm. Also ich weiß, dass es es gab, aber genutzt.
Die Napster wurde jetzt verkauft, nämlich an ein Londoner Startup namens Melody VR. Also muss man sich jetzt mal geben, dieser Urdinosaurier ist jetzt so gesunken in seinem Wert, dass irgend so ein Startup, welches sich auf VR konzentrieren möchte, sich dieses Ding einfach so mal shoppen kann. Das ist schon ja, spannend.
Ist die Frage, ob Napster überhaupt noch relevant ist. Also ich habe Napster auch nie verwendet. Also das liegt aber auch daran, weil wir daheim kein Internet hatten. Also bei uns war das Internet bis Ende der 2000er Jahre Neuland. So, aber
ich glaube auch, dass Napster hat sich irgendwann legalisiert. Also das war dann ein legit Streaming-Dienst.
Stimmt, die haben mal irgendwann vor ein paar Jahren nochmal Werbung gemacht. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so, oh, Napster gibt es ja noch.
Wie seht ihr denn die Alternative zu diesen ganzen Streams, nämlich dass die Leute sich auf die Wiese setzen in irgendwelchen Großstädten oder aufs Flugfeld in Berlin, auf den Gärtnerplatz in München und da dann irgendwelche privaten Raves abhalten, auf Corona-Maßnahmen scheißen und mit irgendwelchen Boomboxen da ihren lustigen Techno hören? Das ist die Alternative zum Stream.
Stimmt. Aber gerade hat echt nicht angebracht, also ja.
Nein.
Zahlen gehen wieder hoch, auch durch sowas vielleicht, ja.
Ja, also ich sehe es tatsächlich sehr kritisch. Also ich bin ja aus der Nähe von München und wenn ich da so mal durch das Instagram von Freunden durchzappe, also was ich die manchmal am Wochenende geben in irgendwelchen, ja, man kann sagen, wie es ist, illegalen Raves oder in irgendwelchen Gruppierungen, die dann im Englischen Garten oder auf dem Gärtnerplatz stattfinden. Das ist schon Festival-Feeling mit Dosenbier und Prosecco aus der Plastikflasche. Ob das so im Sinne des Seuchenschutzes ist, ich weiß es nicht.
Also, das stimmt, ja. Und auch
es ist verantwortungslos. Also die ja. Leute denken da erstmal an ihr eigenes, an ihren eigenen Spaß und dass da potenziell Risikogruppen dahinter stehen und man letzten Endes das ganze Konzept, das wir gerade fahren mit dem Social Distancing, komplett gegen die Tonne fährt. Das finde ich sehr schade, dass da dieser Egoismus vorherrscht.
Ja, also in Stuttgart ist ja nicht nur die Partyszene daheim, auch ohne die ganze Gewalt ist der Schlossgarten, ja, da am großen Haus auch trotzdem am Wochenende und ja, genau.
Die Treppe da, also die Treppe, die letzten Endes nur noch vollsteht mit Flaschen, weil sich da
das stimmt,
von oben von der Straße bis runter zum Schlossplatz dann die Jugendlichen treffen, um da auf der Treppe zu sitzen und ihr Dosenbier zu trinken. Also alles eher nicht so toll für die Hygiene.
Das stimmt.
Mit einem guten Hygienekonzept hat allerdings jetzt gerade das Brainstorm Festival, unsere guten Freunde aus den Niederlanden, eine Ersatzshow angekündigt für das Festival, welches ausfällt, nämlich mit Eric Clayton and the Nine, also der neuen Band von Xavier Machine-Sänger Eric Clayton. Und das war in kürzester Zeit ausverkauft. Also ich glaube, der Wille der Leute ist schon da, sich mal wieder kulturell und sozial zu betätigen. Und wenn das dann mit einem guten Konzept und mit einer funktionierenden Infrastruktur funktioniert, umso besser.
Wie viele Tickets gab es denn? Wie hoch war das Kontingent? Weißt du das zufällig?
Nicht viel. Also ich glaube deutlich unter 50, wahrscheinlich sogar unter 30. Also das sind winzige Kontingente. Wie ist es denn bei euch im Theater, Chris? Also du arbeitest ja im Theater in Stuttgart. Genau.
Ja.
Bist da Veranstaltungstechniker. Spielt ihr wieder? Oder?
Wir spielen, ja. Also wir spielen schon seit Ende Juli. Oh Gott. Im Juli haben wir schon was gemacht wieder. Mhm. Dann kam die Sommerpause. Das war auch ganz gut für alle. Aber da haben wir so ein bisschen als Testlauf so kleinere Veranstaltungen gemacht, die jetzt nicht nur von Schauspielern waren, sondern auch andere Leute konnten in der Zeit irgendwie Projekte machen, die sie auf die Bühne gebracht haben, so kürzere Sachen. Und es war eigentlich der Testlauf für jetzt für den Herbst, wo wir aber auch noch nicht genau wissen, wie oft und was und wie viel wir spielen werden. Und wir haben auch gemerkt, dass vor allem nur der harte Kern, also sag ich mal so die Yes- oder Theaterfans zu uns kommen und jetzt nicht wir die großen Massen erreichen, die wir, ja, die gehen irgendwie noch nicht ins Theater.
Ja, verstehe. Ich denke auch, das hat in gewisser Weise was mit Angst und mit Prioritäten zu tun. Also jemand, der dem jetzt das Theater nicht so wichtig ist, der wird jetzt in dieser Zeit sicherlich auch keine Theatertickets kaufen.
Das stimmt.
Also heißt es, dass sich Nachfrage und Angebot, also dass praktisch das Kontingent, das ihr anbieten könnt, dass das dann auch so ungefähr der Nachfrage gleich auf ist? Oder gibt es dann schnelle Runs auf die Ticket und die Dinge sind alle ausverkauft und ihr wisst gar nicht, wohin mit den Leuten?
Ich konnte es nur beobachten bei den Sachen, bei denen ich auch beteiligt war im Juli, und da waren die Plätze, die wir belegen konnten. Wir haben da so ein flexibles System. Die waren eigentlich voll. Klar, wie gesagt, mit Leuten, die wir schon kennen, mit Leuten, mit so Freunden vom Haus quasi. Mhm. Aber trotzdem war ich immer Publikum da und Leute haben es auch genossen, wieder Kultur zu sehen. Ja,
ja, das ist doch nice. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also gerade auch mit den großen Häusern. Die haben ja immense, immense Kosten, um überhaupt mal den Betrieb aufrechtzuerhalten, dieses Gebäude zu unterhalten, die Leute zu bezahlen. Das ist, denke ich, schon jetzt mal höchste Eisenbahn, dass da wieder in irgendeiner Art und Weise ein Betrieb stattfindet.
Das stimmt, ja.
Janni, wir kennen uns ja vom Kreativ Neckarsulm.
Ja, richtig, soweit.
Genau, das Kreativ Neckarsulm, wer das nicht weiß, das ist, ich glaube, wir können es Club nennen, oder? Club ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Bezeichnung.
Club, Kulturverein, ja.
Genau, also es ist ein Keller. Und in diesem Keller finden Kulturevents aller Art statt.
Ja, das ist richtig. Wobei in letzter Zeit der Keller weniger genutzt wurde.
Genau, aus den bekannten Gründen. Also sind wir mal ehrlich, der Keller ist klein. Der Keller hat eine niedrige Decke. Der Keller hat keine Lüftung, hat nicht mehr gescheite Fenster. Es wäre schon relativ verantwortungslos, dort öffentliche Events stattfinden zu lassen. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig.
Ja, ich glaube, nach Corona-Vorschriften könnte man 3-4 Personen vielleicht reinbekommen. Ja.
Genau, also das macht wenig Sinn, da eine öffentliche Veranstaltung stattzufinden, aber du kamst dann auf eine Idee. Und was war denn diese Idee?
Ja, genau, mit meinem Schwager gemeinsam haben wir auch überlegt, weil er auch große Teile seines Einkommens mehr oder weniger da aus dem Bereich der Eventfotografie, Hochzeitsfotografie und so bezieht und auch der ganze Markt für ihn weggebrochen ist. Dann haben wir überlegt, was können wir denn machen? Und haben die Entwicklung natürlich schon so ein bisschen miterlebt und halt die ganzen Künstler gesehen, die anfangen von daheim Auftritte zu streamen und auch die ersten Formate von O2, glaube ich, die dann auch an bekanntere Künstler entsprechende Audiosets und Kameras geschickt haben, wo die sich selber aufnehmen konnten, haben wir gesagt, das ist ja alles irgendwie schön und gut, aber das sieht alles nicht gescheit aus, das klingt nicht gut, das sieht nicht so geil aus, das können wir doch mit unseren Mitteln hier in der Region besser machen. Und dann haben wir uns in unserem Freundeskreis beziehungsweise in dem berufsschaffenden Kreis halt zusammengesetzt, haben das komplette Lager leergeräumt, weil anderweitig wird die Technik ja gerade eh nicht gebraucht, und haben dann in diesen kleinen, kompakten Keller alles reingestopft an Licht- und Tontechnik, was wir so zur Verfügung haben.
Und dann habt ihr angefangen damit, Musikstreams zu machen auf YouTube.
Ja, also die eigentliche Überlegung war, wir haben das Ganze Live Show Factory genannt. Mhm. Wir wollten uns jetzt nicht auf Konzerte beschränken. Es sind dann leider Gottes größtenteils wirklich reine Konzerte oder größtenteils bei den Konzerten sind wir geblieben. Mangels anderer Künstler. Also eigentlich wollten wir eine digitale virtuelle Showplattform schaffen mit einer kleinen kompakten Bühne. Wo wir Show-Acts jeder Art haben. Und da wir in der Anfangszeit, wo wir angefangen haben, das war im Mai, also April haben wir aufgebaut, im Mai war dann die erste Show. Aber wir haben den ganzen Monat davor natürlich angefangen, Künstler zu buchen. Hatten wir das Problem, dass wir nach Corona-Verordnung nur mit 5 Personen runter in den Keller dürfen.
Boah, das heißt, da mit großen Bands ist da nicht viel zu holen.
Ja, und vor allem, also man braucht ja einen, der den Live-Schnitt macht, also die Bildregie hat. Man braucht einen Tontechniker, im Idealfall hat man einen Lichttechniker, dann hat man noch einen Kameramann und wer jetzt mitgezählt hat, sieht ganz genau, dass man da noch einen Künstler auf die Bühne stellen kann.
Das ist ein bisschen wenig.
Genau, also haben wir schnell gemerkt, okay, wir müssen den Lichttechniker entweder streichen oder wir setzen den Lichttechniker halt in einen anderen Raum. Genau, weil auf Kameraleute wollte man nicht verzichten, weil ansonsten hat man einfach nur eine statische Kameras und das ist dann ja auch wieder irgendwie an der Idee vorbei. Ja, und so waren wir dann halt notgedrungen, auch einfach mit kleineren Bands und Formationen anzutreten. Es kam dann mit der Zeit auch Lockerungen, dass wir jetzt dann auch am Ende bis zu 20 Personen sind wir, glaube ich, gerade in Baden-Württemberg, die so im privaten Raum zusammenkommen dürfen. Auch die Regelung galt für uns. Also wir haben das auch alles mit dem Regionalen Ordnungsamt abgestimmt. Auch der Bürgermeister von Neckarsulm stand hinter unserem Projekt. Ja, und so hat sich das dann ergeben.
Sehr gut. Ich habe tatsächlich einige, also ich sage wirklich einige, weil es sind mehr als 3 oder 4 Streams, die ich mir angeschaut habe, auf YouTube verfolgt. Und ich muss echt sagen, die Produktionsqualität ist super. Wie habt ihr es denn geschafft, diesen Standard so hinzukriegen mit einer Handvoll Leute und sicherlich jetzt nicht mit dem besten Streaming-Equipment, welches jetzt die tollen Rundfunkanstalten und großen Produktionsteams zur Verfügung haben?
Ja, das ist eine sehr gute und eine sehr interessante Frage, die ich mir persönlich auch irgendwie oft stelle. Weil klar, man guckt dann natürlich auch an, was macht die Konkurrenz oder der Mitbewerb, was machen andere denn so? Und denkt sich dann, okay, da ist vieles nicht so, vielleicht nicht so schön oder ästhetisch, wie man das jetzt selber umsetzen würde, ohne dass ich mich damit loben will.
Aber wir können bashen, wir müssen ja nicht loben, wir können bashen. Lass uns mal bashen, wir müssen reden über Sabaton auf Wacken Worldwide.
Ja, definitiv.
Ich habe es mir jetzt, nachdem wir jetzt schon mehrmals drüber gesprochen haben, ich habe es mir tatsächlich mal angeschaut, das ist ja echt eine Katastrophe. Also welcher Vierjährige hat diese 3D-Grafiken gemacht und wer in Gottes Namen hat den Sound abgemischt? Also dass eine Band dieses Kalibers sich so schlecht präsentieren lässt, ist echt skandalös. Hat es irgendjemand von euch gefallen?
Mir gefallen nicht.
Wir haben auch die meisten Wacken Around the World Telekom Magenta 360 Grad Gigs absolut nicht gefallen.
Genau, das ist halt kein Einzelfall.
Ja, klar, es ist bildtechnisch, es ist halt so ein bisschen reingesetzt in das Ganze und auch irgendwie lichttechnisch wirkt das Ganze leider sehr
ausgeleuchtet. Also die haben ja weiß im Gesicht, das ist ja kompletter Christbaum.
Ja, und auch, also gerade dieser Übergang von der realen Stage in das virtuelle Umfeld, ganz, ganz grauenvoll.
Ja, funktioniert nicht. Ich möchte aber eine Ausnahme nennen, was ich sehr gut fand auf der Live at Wacken Worldwide 2020, Magenta, was weiß ich, Geschichte, nämlich kein Metaller, sondern Alligator. Der hat ein komplett anderes Konzept gemacht und es hat funktioniert. Habt ihr das gesehen?
Mhm. Ich habe kurz durchgescrollt so ein bisschen, aber ich fand es auch ziemlich gut, weil es ja nicht auf so einer Bühne war, sondern in so einem Lost Place, so einem alten Gebäude. Und ja, eigentlich eine gute Form, ja, doch.
Also was mir da besonders gefällt, ist, dass es halt überhaupt nicht mit dieser Bühne spielt. Also wahrscheinlich haben sie gewusst, auf einer Bühne funktionieren wir nicht. Vor allem jetzt nicht im Vergleich zu so einer fetten Metalband. Und die haben sich dann einfach in so ein Lost Place, ich denke, dass es ein altes Hotel oder ein altes Wohnhaus ist, reingestellt und einfach draufgefilmt. Von außen, von innen, mit mobilen Kameras, verwackelt. Mischpult, man sieht das Mischpult, man sieht die anderen Kameramänner. Es wirkt unglaublich dynamisch und authentisch. Und es macht einfach nochmal eine ganz andere Dimension in dieser Live-Geschichte.
Aber genau das ist auch der richtige Schritt, zu überlegen, was passt denn, weil gerade also das Wacken Worldwide halt echt ein gutes Beispiel ist. Man nimmt eine fertige Bühne und stellt dort alle Künstler rein, aber die können eigentlich mit einem Live-Publikum vielleicht umgehen,
genau.
Aber mit dieser Streaming-Umgebung gar nicht. Und das waren auch echt unsere Erfahrungen. Und wer unsere Streams auch gesehen hat, die haben auch sehr oft davon gelebt, von der Interaktion. Also es waren wirkliche Live-Übertragungen. Wir haben als Plattform haben wir YouTube genutzt und auf dieser Plattform konnten dann natürlich Kommentare geschrieben werden und die Band hat das in Echtzeit lesen können und darauf eingehen können und das war, also man hat auch Bands gemerkt, die ein bisschen mehr damit umgegangen sind, welche, die das weniger genutzt haben, aber die es genutzt haben, für die war das auf einmal ein ganz anderes Erlebnis und die sind danach rausgegangen und haben gesagt, hey, das war eigentlich echt cool. Hätten sie sich gar nicht vorgestellt, dass so ein Live-Konzert ohne Publikum funktioniert. Und das sind irgendwie genau diese Elemente, die haben mir da irgendwie komplett gefehlt. Also die spielen halt dort und ja.
Also ich habe jetzt auch keinen Mehrwert gesehen gegenüber einer, vielleicht war es auch so, vielleicht war es auch vorher aufgenommen, ich weiß es nicht. Aber dann frage ich mich, warum dann die Qualität so scheiße ist. Also was ist denn der Mehrwert von so einer Live-Show, wenn es keine Live-Elemente gibt? Also keine Reaktion, keine nicht die Möglichkeit der Interaktion, nicht irgendwie dieses Gefühl, jetzt live dabei zu sein. Das hat mir zumindest bei Sabaton massiv gefehlt.
Und das ist ja eigentlich das einzige Element, was bleibt, also das Argument, wo man auch sagen müsste, dass es live geht, weil wenn man jetzt auch mal ein bisschen dahin denkt, was kostet so eine Produktion von einem Livestream, ist es deutlich günstiger, sowas vorab aufzuzeichnen und im Nachhinein noch zu bearbeiten, zu schneiden, als es unbedingt live zu senden, weil allein die Technik und die Infrastruktur, dass man so etwas live hinbekommt, natürlich deutlich, deutlich aufwendiger ist.
Ja.
Und auch die Redundanzen, die man braucht, auch da haben wir leider Gottes schlechte Erfahrungen machen müssen oder dürfen. Das Feld Livestreaming ist auch nicht, sofern man einen funktionierenden Stream bereitstellen will, auch nicht immer ganz so trivial. Ja,
ja, glaube ich. Also alleine schon der stabile Uplink, den man in Deutschland wahrscheinlich nicht überall bekommt, dürfte schon eine Herausforderung sein. Mit welcher Auflösung habt ihr gestreamt? Also wie ging der Stream raus?
Wir haben uns für HD entschieden.
Was sinnvoll ist.
Ja, also sehe ich genauso. Ich habe jetzt auch Fachzeitschrift hier, Production Partner, vor mir liegen, wo ein Bericht aus der Schweiz drin ist. Da waren sie ganz stolz drauf, 4K-Material produziert zu haben. Erste Livestream-Event in der Schweiz, was auf 4K produziert wurde. Und sie haben extra noch am Tag davor eine Glasfaserleitung verlegt bekommen. Ich habe mir das Material... Ja, das braucht man dafür leider Gottes tatsächlich. Ich habe mir das Material angeguckt und ja, nee, es war leider kein, also so, das hätte auch in 720p noch genauso gut ausgesehen. Ne?
Ja, das ist dann, wenn man dann keine guten Kameras hat, die das dann auch abbilden können, dann bringt das alles nichts.
Genau, also deshalb auch nicht zuletzt ARD und ZDF senden ja auch nicht in 4K. Also man muss nicht versuchen, ich sage jetzt mal auch provokant, im Amateurbereich oder jetzt in diesem Mid-Budget-Bereich irgendwie Broadcast-Standards zu überbieten. Das ist irgendwie ein bisschen fernab der Realität. Ne?
Genau, glaube ich auch. Also wenn das dann so eine Technikschlacht wird, die überhaupt keine kreative Komponente mehr hat, ich glaube, das schießt dann auch übers Ziel hinaus.
Wie? Ich war bei mir im Theater auch froh, dass wir uns entschieden haben, nicht live zu streamen, sondern auf unsere Mitschnitte zurückgegriffen haben, weil ich glaube auch, das wäre viel gewesen und hätte, glaube ich, nicht so viel gebracht.
Ja, ich stelle mir es auch schwierig vor, ein Theaterstück zu streamen. Also wie bringt man da die Kamera unter? Wie also ein Theaterstück ist ja genau eben nicht ein Film.
Genau, ja.
Wie findet ihr denn diese virtuellen Elemente, die man vor allem in den EDM-Livestreams so sieht? Also mir ist positiv aufgefallen, ein Livestream von Nicky Romero. Das ist, nagel mich jetzt nicht fest, wie das heißt, aber ich glaube, man sagt DJ dazu, Producer. Der steht an so einem Pult und macht halt, was so ein Producer tut. Der fasst ab und zu mal irgendwie einen Drehregler an und tut so, als würde er was drehen. Was allerdings im Hintergrund abgeht, ist unglaublich beeindruckend. Also der steht offensichtlich in einem Greenscreen-Studio und die virtuelle Umgebung, die reagiert perfekt auf die Kameraführung und es entsteht eine Illusion von einem sich ständig verwandelnden und sich verändernden Raum. Habt ihr da mal reingeschaut?
Ja, ich habe es gesehen, war sehr begeistert, sehr cool. Ähnlich dazu kann man aus Tomorrowland noch in die Runde werfen. Natürlich nicht so auf den Punkt perfektioniert, wie es jetzt bei dem guten Knaben war, aber das sind, glaube ich, mal gute Beispiele. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, wo es einfach auch künstlerisch und von der Inszenierung her einfach passt in diese elektronische Musikszene. Das passt einfach, das erwartet man da.
Ja, denke ich auch. Also die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Und sind wir mal ehrlich, die Budgets sind auch andere. Also ich glaube, dass jetzt so ein Tomorrowland ein deutlich größeres Budget hat, als ich jetzt Wacken leisten konnte, einfach weil es ganz andere Massen an Menschen sind, die sich dafür zugänglich zeigen. Und ich finde es deshalb so spannend, weil es nochmal eine komplett neue Welt an Kreativität aufmacht. Also ich glaube, ohne diese Notwendigkeit, jetzt eine geile Streaming-Show hinzukriegen, wären diese dreidimensionalen Visuals nie so kreativ in den Vordergrund getreten, wie sie jetzt sind. Und das finde ich dann wiederum schön. Also wenn dann Covid was gebracht hat, dann eine Veränderung und eine Verbesserung in manchen Stellen in der Art und Weise, wie wir kreatives, kulturelles Material wahrnehmen. Auf der ganz anderen Seite, das steht ja auch noch im Pad, fallen die Berliner Philharmoniker runter. Habt ihr euch schon mal mit der Digital Concert Hall beschäftigt? Das ist dieses Digital-Abo, welches die Berliner Philharmoniker schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich anbieten.
Ganz wenig nur, aber ich habe gesehen, auch wirklich schon seit Jahren habe ich so eine App auf meinem Blu-ray-Player von den Philharmonikern. Da das aber was gekostet hat, habe ich da nicht so arg viel reingeguckt bisher. Aber die haben das ja auch irgendwie freigeschaltet jetzt ab Corona.
Genau, also es gab für Corona, konnte man es kostenlos nutzen. Ich glaube, das Angebot ist jetzt wieder, beziehungsweise, ja, es galt halt für ein paar Wochen, für die ersten paar Wochen zum Testen. Mhm, ja. Und ich habe das aber schon seit, ich glaube, 1 oder 2 Jahren. Und ich höre da immer mal ganz gerne rein, muss ich sagen, weil... Und da kommen wir jetzt wieder auch zum Punkt, die Qualität einfach besonders gut ist. Also die Philharmonie in Berlin, die ist offensichtlich dauerhaft mikrofoniert. Also es klingt mir so, oder scheint mir so, als würden die da einfach auf einen großen roten Knopf drücken und alles funktioniert. Und damit kann man auch ein bisschen dem Problem entgegnen, dass halt die Berliner Philharmonie immer ausverkauft ist und so die Musik zugänglich machen für Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht mit Abendkleid und teurem Anzug da nach Berlin begeben, sondern es eben international konsumieren wollen, auf dem iPad. Vielleicht auch nur akustisch, mache ich auch sehr oft, also dass dann irgendwo das iPad in der Ecke steht und ich das dann beim Arbeiten abends oder beim Lesen parallel höre. Und ich muss schon sagen, es ist was anderes, als wenn ich eine Aufnahme höre. Also zu wissen, dass jetzt live diese Sinfonie oder dieses Programm gespielt wird, das ist schon mal eine ganz andere Rezeption, als wenn ich jetzt mir ein Album anhöre, welches gemastert wurde, gemischt wurde und wo ich dann auch weiß, okay, da wurde vielleicht nachträglich noch was verändert, da war vielleicht der Moment dann doch nicht mehr ganz so wichtig wie jetzt die Nachbearbeitung. Das finde ich dann immer noch mal eine ganz spannende Komponente. Geht es euch auch so oder denkt ihr, nö, brauche ich nicht?
Ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da bringst, weil das war auch so unsere Erfahrung. Musik, wie wird denn so ein Streaming-Konzert eigentlich konsumiert? Ne, der klassische Konzertgast, das ist ja eine ganz andere Einstellung auch zur Musik. Eingangs hatten wir es ja auch über die Mettler, die da viel mehr auch hinter ihrer Musik stehen. Hören diese Streams Leute jetzt einfach nur nebenher? Sitzen die jetzt da vorm Fernseher und sind voll auf dieses Konzert fokussiert? Und das ist ja auch wieder eine ganz, ganz interessante Frage, die man sich stellen muss, auch in allem, was man produziert, gerade jetzt bei den Berliner Philharmonikern. Klar ist jetzt kameratechnisch, ich sag mal visuell, ist es kein großes Entertainment. Nee, das ist halt einfach eine Darstellung dieser der Musiker, die das einspielen. Aber es ist jetzt keine Show. Also es ist jetzt vom Visuellen keine Unterhaltung.
Genau.
Und das ist halt einfach so genau dieser krasse Vergleich, wo ich sage, okay, sowas funktioniert zum Nebenherlaufen lassen. Aber ich wäre jetzt niemand, der sich da einen ganzen Abend vor dem Fernseher hockt, um das wirklich anzuschauen. Jetzt mal vom Musikgenre ganz, ganz unabhängig. Ja.
Und das ist genau, das finde ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Punkt, weil ich glaube, dass dadurch die Musik ganz, ganz, ganz zugänglich wird. Weil die Überwindung, sich in die Philharmonie zu begeben und dort in der Abendgarderobe mit dem ganzen kulturellen Wischwasch, das da zu tun ist, sich da einzufinden, das machen die Leute einfach nicht. Das machen vor allem die jungen Leute nicht. Und mit so einer niederschwelligen Sache wie diesem Abo kann man das Ding halt auf dem iPhone eben dran stellen, muss ich keinen Anzug anziehen, muss nicht die Perlenkette sich um den Hals binden, sondern kann es eben konsumieren, wie man es konsumieren möchte. Kann dabei rumlaufen, kann dabei laut sein, kann dabei andere Dinge tun oder kann sich komplett drauf konzentrieren. Und ich glaube, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine der ganz großen Herausforderungen und Möglichkeiten, die jetzt diese digitale Übertragung hat, nämlich, dass sie die Rezeption der Musik ändert. Also ein Metal-Konzert wird jetzt nicht mehr verschwitzt und biertrinkend, headbangend gehört, sondern die Leute sitzen vielleicht auf dem Sofa. Und das macht auch vielleicht was mit der Wahrnehmung der Musik. Vielleicht kann dann die Musik anders sein. Vielleicht kann sie dann dynamischer sein. Vielleicht kann sie dann auch ruhige Passagen haben. Vielleicht kann sie dann auch nicht immer nur auf Stimmung ausgelegt sein, sondern auch mal den Intellekt oder ruhige Emotionen ansprechen. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die einem auf der normalen Bühne verwehrt bleibt.
Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für die Künstler. Und ich sage jetzt auch mal, weil ich die Erfahrung auch selber gemacht habe, dann als Tontechniker, wenn du auf einmal so einen Stream mischst, das ist was ganz, ganz anderes wie eine Live-Beschallung, weil das eine hört man bei einem Pegel von 99, 100, 105 dB an und das andere hört man, sage ich mal, daheim im Wohnzimmer bei auf jeden Fall niedrigeren Pegel ab. Und das ist auf einmal auch eine ganz andere Arbeitsweise und du hast auf einmal ganz andere Probleme. Ne? In einem kleinen Club hast du das Schlagzeug, was alles niederprescht, und in einem Stream hörst du halt dann tatsächlich auch wirklich nur das, was du jetzt über ein Mikrofon verstärkst, abnimmst. Und das ist auch einfach nochmal eine ganz, ganz wichtige Komponente. Du bist vorhin, Markus, hattest du es ja auch über den Sound bei Sabaton.
Ja, genau.
Wahrscheinlich hat es halt den ja eigenen Mischer gemacht, weil es macht ja eigentlich auch Sinn, der kennt die Musik mit am besten, der mischt es am meisten, aber der mischt halt eigentlich immer live. Und wenn du jetzt auf einmal das, was du live machst, im Studio adaptierst oder ich sag mal auf einer geringeren Lautstärke machst und nicht mit einer dicken PA, wo unten riesige Subwoofer-Arrays rumliegen, dann funktioniert das stellenweise auf einmal gar nicht mehr.
Ja, sehe ich genauso, und ich glaube, genauso wurde es auch gemischt. Genau das war dann das Problem, weil man muss diese Musik dann anders bereitstellen, das stimme ich dir komplett zu, man muss sie anders bereitstellen, als man das jetzt bei einem Live-Konzert machen würde. Da gelten ganz andere Regeln. Und ich glaube, mit diesen neuen Regeln muss man sich jetzt mehr und mehr befassen, damit diese Livestreamerei vielleicht auch hinübergerettet werden kann in das Post-Seuchen-Zeitalter und vielleicht dann dort als Ergänzung für diese schnelllebige Welt, in der wir halt heute einfach leben, weiter bestehen kann. Ich würde es tatsächlich begrüßen. Also mir geht es oft so, ich wohne hier in der Nähe von München. Ich habe dann irgendwie tolle Konzerte im Backstage im Kalender stehen. Man kommt abends völlig abgeschafft von der Arbeit heim und hat dann doch nicht mehr den Bock, in die Stadt zu fahren und sich da ein Konzert zu geben. Da wäre es dann vielleicht doch mal ganz nett, wenn man sich auf seinem mobilen Gerät oder auf seinem Rechner die ganze Sache trotzdem anschauen kann. Und ich glaube, das könnte eine gute Ergänzung sein und ich wäre da auch bereit, dafür zu bezahlen. Also das auch auf jeden Fall.
Das ist ein sehr, sehr schönes Argument. Gut, dass du es noch sagst, ja. Weil das ist beim Streaming, ich weiß jetzt nicht, wie es euch so ging. Du hast schon erzählt, bei den Berliner Philharmonikern gibt es ein Abonnement, was man abschließen kann. Gut, das ist auch eher ein Klientel, was es gewohnt ist, für so eine Art der musikalischen Darbietung Geld zu zahlen. Aber ich glaube, ein Großteil, gerade auch der jüngeren Bevölkerung, die sich größtenteils natürlich, sage ich mal, alles über das Netz bezieht, sei das von Amazon angefangen bis übers Essen, sind die da überhaupt bereit, Geld für Streams zu zahlen, wobei sie doch den ganzen Tag irgendwelche anderen Konzertmitschnitte kostenlos auf YouTube oder anderen Plattformen angucken können?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, da hast du einen guten Punkt getroffen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eure Streams vermutlich nicht dafür gesorgt haben, dass ihr jetzt reich seid und dieselben Einnahmen hattet wie in einem echten Event. Ich denke, da ist dann schon nochmal auch in den Einnahmen ein ganz großer Unterschied. Also zur Erklärung, ihr habt, glaube ich, immer GoFundMe oder Patreon, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es war GoFundMe.
Better Place. Better Aber Place. Es funktioniert alles gleich.
Wollte ich gerade fragen, wie ihr Geld eingenommen habt.
Jein. Also eigentlich war das Konzept, ja, wir haben angefangen als Kulturförderung, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen Künstlern da wirklich die Möglichkeit geben. Haben da auch wirklich sehr, sehr lange überlegt, wie wir das dann am besten machen, weil auch wir hatten natürlich gewisse Fixkosten. Haben uns dann für das Modell entschieden, das Ganze auf Spendenbasis zu machen. Und von den Spendengeldern, was rumkommt, gab es einen Break-Even. Da haben wir anfangs mit 300 Euro angefangen, wo wir gesagt haben, alles, was über diese Summe drüber hinausgeht, bekommt dann der Künstler. Das klingt jetzt erstmal nach viel Geld, beziehungsweise ja, also jeder, der sich, glaube ich, mit der Organisation von Veranstaltungen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das dann wiederum nicht allzu viel ist für das, was man jetzt
das ist der Basisbetrag, mit dem man rechnen muss, um überhaupt die Türe aufmachen zu können.
Genau, und ich, ja, also wenn man jetzt mal überlegt, was es kostet, ein Musikvideo zu drehen oder allein schon einen professionellen Mitschnitt und alles, genau, also es ist nur eine kleine Aufwandsentschädigung, um das Ganze überhaupt zu finanzieren, um einen gekühlten, vollen Kühlschrank auch vor Ort zu haben, weil auch für die Künstler gibt es natürlich was zu trinken und alles, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Dann gab es natürlich leider auch die eine oder andere Band, die dieses Event dann gar nicht groß beworben hat. Was natürlich eigentlich super schade ist, weil dann stehen wir da und denken uns, hey, wir bieten euch so eine coole Bühne, wir bieten euch den funktionierenden Rahmen, ihr geht danach noch mit einem coolen Produkt raus und ihr schafft es jetzt nicht mal 50, 60 Leute zu organisieren, schade, zu begeistern, die zuschauen und dann auch bereit sind, 5 Euro zu spenden. Ne? Also wenn wir sagen, es schauen 80 Leute zu und die würden nur 5 Euro geben, dann ja, also wir haben das jetzt mittlerweile mit Ende vom August haben wir das ganze Projekt leider aufgehört.
Gibt es denn Pläne, es zu fortzusetzen? Oder es vielleicht sogar als Ergänzung zu einem normalen Konzert zu machen?
Also wir hätten das Ganze sehr, sehr gerne weiter fortgeführt. Wir hatten als letztes Projekt auch eine Kooperation mit der Stadt Neckarsulm. Neckarsulm geht live, hieß diese Aktion. Wir haben die Konzerte dazu auch in die Restaurants in der Neckarsulmer Innenstadt gestreamt. Also die Überlegung war, die Gastronomie ein bisschen anzukurbeln. Die saßen auch abends voll. Natürlich jetzt nicht unbedingt nur, um jetzt den Livestreams zu folgen. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Thema. Zielgruppe, wie wird konsumiert? Genau, aber da hatten wir jetzt zumindest auch einen guten Job gemeinsam mit der Stadt Neckarsulm. Wir hätten das Ganze auch gerne noch weitergeführt. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass wir im Kreativ auch einfach platzmäßig, wir bekommen halt maximal 4 Leute eigentlich auf die Bühne. Ja. Und da ist einfach schon die Auswahl an Bands und ich sage auch mal jetzt wirklich so Unterhaltungsbands, also die in so einen Bereich passen, okay, da schauen sich die Leute während dem Essen an. Also wir reden hier auch stellenweise leider, ich sage das jetzt mal auch als selber Kulturschaffender, halt auch eher so von der Zielgruppe Top 40 Party Coverband für das Bierfest. Aber auch viele andere regionale Bands, die halt eigene Musik machen, stehen im Normalfall mit mindestens 5 Leuten auf der Bühne. Und da ist es da unten leider einfach ein bisschen zu eng. Also man wird schon hinbekommen, aber es wird kameratechnisch unheimlich schwierig, alle noch sauber einzufangen. Das ist mehr der Hintergrund. Und eigentlich wollten wir für dieses Format Neckarsulm geht live umziehen. Es ist dann aber tatsächlich an einer Location gescheitert. Wir haben hier in der Region keine Location gefunden, die wir dafür nutzen können. Es stehen natürlich einige Sporthallen, Stadthallen, Festhallen leer, beziehungsweise können nicht genutzt werden. Aber auch dort fängt jetzt nach und nach immer wieder der Sportbetrieb an, auch dann nach den Sommerferien mit dem Schulbetrieb wieder. Ja, und es ist jetzt tatsächlich dran gescheitert, dass wir keine größere Location gefunden haben und das Kreativ jetzt dann auch die Räumlichkeiten auch gerade noch für ein anderes Projekt dann auch wieder genutzt hat. Ja.
Verstehe.
Und so ging es jetzt zu Ende.
Und wenn jetzt einer unserer Hörer Zugang zu einer Location hätte, würde der dann sagen?
Ich kann die Location noch gerne weiter spezifizieren. Also eine Grundfläche an die 10 mal 10 Meter, Deckenhöhe von 4 Meter, halbwegs temperiert und ein Stromanschluss. Mobiles Internet bringen wir mit und den Rest auch. Und das bis Anfang Januar, Februar rein. Wir kommen auf jeden Fall sofort vorbei, ja.
Das wär gut, weil ich glaube tatsächlich, dass es erstens noch genug Bands gibt oder generell genug Acts, die da mitmachen und die da auch einen Mehrwert liefern können, die da auch sich, sagen wir, wie es ist, sich da auch ein Denkmal setzen können, weil die Streams verschwinden natürlich nicht, sondern die bleiben als Re-Live auf YouTube stehen. Und das ist natürlich, ich glaube, das Beste, was man in Sachen Live Performance in dieser Zeit gerade als Band machen kann. Die Alternative ist, im Proberaum zu üben und dann irgendwann nächstes Jahr wieder groß rauszukommen. Aber wer jetzt ein Publikum erreichen möchte, das geht nur online.
Wie viel Aufwand war es eigentlich für euch, einen Live-Act zu machen? Also beim Live-Konzert gibt es ja dann einen Soundcheck und Band kommt an und so. Wie viele Stunden habt ihr da irgendwie vorbereiten müssen und so, bis dann die Band spielte?
Unsere Streams haben im Normalfall um 19 Uhr gestartet und jetzt bei einer Band, die mit einem akustischen Schlagzeug gekommen ist, also ich sag mal, wo man halt mehr als 4, 5 Eingangssignale hatte, haben wir uns meistens 3 Stunden vorher getroffen. Also sprich innerhalb der 3 Stunden aufgebaut, Soundcheck gemacht. Und was wir auch gemerkt haben, was ganz, ganz wichtig ist, wenn die Band einfach eine halbe Stunde vor dem Auftritt auch einfach fertig ist, Ruhe hat, weil dann können die nochmal auf ihre sozialen Medien gehen, auf Facebook live gehen, in Instagram nochmal live gehen und einfach auf dieses Event nochmal verweisen. Weil, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir waren auf YouTube, die Plattform haben wir bewusst gewählt, aus mehreren Gründen. Aber YouTube hat jetzt bei den meisten Bands natürlich nicht diese Reichweite, wie das vielleicht Instagram hat, wenn man da live geht oder auf Facebook, je nachdem, aus welcher Altersriege man jetzt kommt. Und das ist tatsächlich auch echt ein ganz, 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 ganz großes Problem. Also wenn du einen erfolgreichen Livestream machen willst, gerade als, ich sage jetzt mal, auch regionale Band, du musst wirklich alle Plattformen dort mit einbeziehen, um die Leute dort drauf zu bekommen.
Ja. Genau, also es gibt keine anderen Kanäle als das Internet selbst und da muss man die auch, denke ich, nutzen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Janni, dass du heute bei uns warst und uns diesen Einblick, den ganz praktischen Einblick bekommen hast. Ich fand es super interessant. Ich habe es bisher nur aus der Zuschauerperspektive gekannt. Ich finde es super, dass es dieses Angebot gibt und gab in Zeiten von Corona. Und ich hoffe, dass das, was davon übrig bleibt und dass wir davon was hinübernehmen können in die Zeit nach der Seuche. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann bleibt uns nichts anderes, als uns zu verabschieden. Ja. Lasst uns ein paar Sternchen auf iTunes da. Empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.